Letzter Abschnitt in dieser Woche zum prophetischen Dienst. Apostelgeschichte 21, Vers 7. Als wir die Fahrt beendet hatten, gelangten wir von Tyros nach Ptolemais und wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen auch einige der Jünger aus Caesarea mit uns und brachten uns zu einem gewissen Naser und einem Zyprer, einem alten Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Als wir aber in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Wir haben gleich mehr vielfältigen prophetischen Dienst in einem ganz kurzen Abschnitt. Einige Dinge, die für uns daraus zu erfahren sind. Paulus ist auf dem Rückweg von seiner dritten und letzten Missionsreise. Es waren nicht geringe Zeichen und Wunder auch an dieser Zeit geschehen, aber vor allem war passiert, dass er sich in ganz Kleinasien nicht mehr sehen lassen konnte. Egal wo er hinkam, hatten sich die Juden bis dahin, also bei seiner dritten Reise, so weit organisiert, dass, wo immer er das Evangelium verkündigt hat, er nirgends mehr bleiben konnte. Es war eine regelrechte Treibjagd auf ihn eröffnet worden. Wir haben ja bei der Jugendwoche vor 2 Jahren in Polen die Apostelgeschichte mal betrachtet und da wird es dann so deutlich, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt der Hass auf ihn so generell war, dass wir immer wieder lesen, wo immer er hinkam, einige Zeit später kamen Juden von dort und dort dazu und sie hetzten das Volk auf und sprachen, dieser hat kein Recht mehr zu leben, er verführt das Volk und so weiter. Und das war die Zeit, wo er dann mehrfach von den Brüdern genötigt wird, sich aus der jeweiligen Gegend hinwegzustehlen und an anderen Ort zu gehen, und er kann nicht aufhören zu predigen. Klar, er kann nicht aufhören zu predigen, denn es ist seine Berufung. Und die Brüder werden mit hineingenommen in diese Verfolgungssituation. Und für ihn selbst ist ein Weg vorgezeichnet, der in seinem Geist klar ist. Er berichtet das auch in seinen Briefen. Im ersten Korintherbrief zum Beispiel, als es um das, oder wo es um die Sammlung geht, um das Zusammenlegen, vielleicht ist auch der zweite Korintherbrief, weiß ich nicht genau, dass er überall unter den neu gewonnenen Gemeinden im griechisch-römischen Einflussbereich, er wirbt um die Muttergemeinde in Jerusalem, die zu dieser Zeit im Blickpunkt des jüdischen Klerus stand und die sehr viel Verfolgung erlitten hat. Die Gemeinde, von der es zu Pfingsten heißt, dass der Herr an einem Tag 3000 Menschen dazu tut. Die Gemeinde, die dann als erste Verfolgung erleidet, so dass Petrus eingekerkert, Jakobus umgebracht wird und Menschen aus dieser Gemeinde Gewalt angetan wird. Die Gemeinde, die sich unter dem Druck der Verfolgung dann auch endlich aufgemacht hatte, den Missionsbefehl Jesu ernst zu nehmen, denn er hatte ihnen gleich gesagt vor seiner Himmelfahrt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, anfangend von Jerusalem in ganz Judäa und Samaria bis an die Enden der Welt. Aber es gab merkwürdiges Beharrungsvermögen, was man bis heute bei Gläubigen hat, dass man den Ort des Segens nicht gerne verlässt. Es gibt Zeiten der Erquickung, wo Gott an einem bestimmten Ort einen bestimmten Segen ausgießt. Dann gehört der weiter verbreitet. Deswegen ist es gut, dass wir hier nicht dauernd zusammenwohnen in einer klösterlichen Gemeinschaft, sondern zusammenkommen zu Zeiten an einem Ort des Segens, um das dann wieder hinauszugeben an die Orte, wo Gott es hinhaben will. Und trotzdem war zu dieser Zeit zumindest noch eine Berechtigung, dass die Gemeinde Gottes in Jerusalem besteht. Diese Berechtigung war erst zu Ende wann? Wann war die Berechtigung, dass die Gemeinde Gottes an einem Ort auch besteht, zu Ende? Nein, da hat sie erst angefangen. Aber die Gemeinde Gottes in Jerusalem hat irgendwann aufgehört zu bestehen, gar nicht so sehr lange danach. Auch da hat es noch eine Berechtigung zur Existenz. Das würde nämlich sonst bedeuten, dass die Gemeinde sich überall dort, wo Verfolgung ist, zurückziehen muss. Aber die Gemeinde bewährt sich ja erst in der Verfolgung. Ihre Existenzberechtigung hatte sie erst verloren, als es in Jerusalem keine Menschen mehr gab. Das war im Jahre 70 unserer Zeitrechnung, als unter dem römischen Feldherrn Titus Jerusalem geschleift wurde. Dann hat sie ihre Berechtigung verloren und von dort an gab es keine Gemeinde in Jerusalem mehr. Die Gemeinde Gottes hat eine Existenzberechtigung an allen Orten dieser Welt, solange dort Menschen sind. Und zwar Menschen, die an Jesus glauben. Mindestens zwei oder drei bilden den Kern einer Gemeinde. Und deshalb hat in dieser schwierigen Zeit nach Pfingsten oder mit dem Beginn der Verfolgung bis zu dem Gericht, was sich von Jesus angekündigt über Jerusalem vollzogen hat, Paulus und die Apostel mit ihm immer diesem Punkt verpflichtet gewusst, dieser Gemeinde, die von der einmal alles ausgegangen war. Und mitten in diese Zeit hinein hat Paulus das auf dem Herzen, mitten in seiner persönlich stärksten Verfolgung, treibt ihn der Geist Gottes zurück nach Jerusalem. So wie es Jesus schon mitten in der Ablehnung nach Jerusalem getrieben hat, wo seine Jünger sagen, jetzt gehen wir bestimmt dahin, um umgebracht zu werden. Er weiß, dass er vieles wird leiden müssen. Jesus wusste, dass er hingeht, um zu leiden und zu sterben. Und Paulus weiß, dass er dorthin gehen wird, ebenfalls um zu leiden. Und er rechnet damit, auch dort zu sterben. Um aus dieser Sequenz die prophetischen Aspekte mal rauszugreifen, haben wir den aber heute vor uns. Sie gehen von Tyrus nach Ptolemais, bleiben einen Tag dort und ziehen weiter nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Wer war das? Wer war Philippus, der Evangelist? Zu dem der Geist Gottes spricht, geh auf die Straße nach Astot, die einsam ist. Dort wirst du jemanden finden, der auf dem Wagen ist und dem verkündige den Weg des Heils. Und er geht, schließt sich dem Wagen an, sieht und hört, wie der sich eine Schriftrolle des Propheten Jesaja gekauft hatte und da drin liest. Ihr habt gestern gesehen, wie so eine Schriftrolle aussieht. Diese Lederrollen, auf denen das Wort Gottes niedergeschrieben ist. Und Dann fragt er ihn, verstehst du, was du liest? Und er sagt, wie soll ich verstehen, wenn mir das niemand auslegt? Und dann liest er diese Stelle aus Jesaja 53 und Philippus bezeugt ihm, von wem dort die Rede ist. Der Kämmerer hat die Frage, der Prophet, redet er das von sich oder meint er jemand anders? Und er erzählt ihm, wen er meint. Dieser Philippus, dieser Evangelist, hat 4 Töchter, Jungfrauen, die alle weissagen. Da haben wir das wieder, was uns in den letzten Tagen schon begegnet ist. Ich nenne das mal so die familiäre Häufung von Menschen, die Gott dienen. Das muss nicht so sein. Wir haben das gelesen, dass der Sohn Salomos, Rehabiam, schon ein richtiger Abgefallener ist. Der erste König Judas, von dem gesprochen ist, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und das ist der Sohn dieses hochgestellten Salomo, des geliebten Gottes. Wir können an anderer Stelle lesen, dass die Söhne des Propheten Samuel nicht in die Höhe ihres Vaters, an die Höhe ihres Vaters reichen. Wir lesen an anderer Stelle, dass die Söhne des Priesters Eli Leute waren, die so sehr von Gott abgefallen sind, dass auch die mehrmalige Mahnung ihres Vaters nichts an ihrer Haltung ändert. Aber wir lesen eben auch von solchen Familien wie hier, dass die Töchter eines Evangelisten allesamt Prophetinnen sind. Ich bin sehr froh darüber. Ich bin ja auch einer, der mit mehreren Töchtern gesegnet ist, und ich will nichts anderes, als dass jeder von ihnen in der Berufung Gottes lebt und auch als solcher erkennbar ist. 2 Dinge sind dabei wichtig. Es wird bezeugt, dass alle 4 Jungfrauen waren. In 1. Korinther 7 oder 8 wird deutlich gesagt, dass es einen Unterschied gibt, ob jemand eine Jungfrau ist oder nicht. Nun redet man von Jungfrauschaft ja primär erstmal nur von Frauen, aber es gibt auch eine Jungfrauschaft bei Männern. Jungfrauschaft ist natürlicherweise gegeben und wird allgemein verbunden mit Reinheit. Ich mache das mal ein bisschen moderner, Integrität. Man ist als Persönlichkeit geschlossen. Man teilt seine eigene Persönlichkeit nicht mit anderen. Die Jungfräulichkeit verliert jemand, wenn er sein Innerstes, sein Intimstes mit anderen teilt. Und wenn es heißt, dass Paulus die Gemeinde ermahnt, mit ungeteiltem Herzen dem Herrn anzuhangen, oder wenn er an anderer Stelle sagt, dass er sich bemüht hat, die Gemeinde wie eine Jungfrau Gott, dem Christus zu vermählen, dann meint es diese Ungeteiltheit. Und ich beobachte das seit vielen Jahren, dass es einen Unterschied macht, ob jemand als integre, in sich geschlossene Person Gott dient, oder ob er die Erfahrung von Promiskuität, also von wechselnder Partnerschaft, schon hinter sich hat. Und wenn jemand, der so promiskuitiv gelebt hat, das betrifft ja nicht nur einige, sondern viele, die ohne Gott unterwegs waren, dass man mit verschiedenen anderen Menschen intim war, dann macht das was mit der betroffenen Person im Blick auf die Gottesbeziehung. Die ist ähnlich gelockert, wie man zwischenmenschliche Beziehung gelebt hat. Deshalb muss, wenn jemand natürlicherweise so mit verschiedenen Menschen unterwegs war, diese Jungfräulichkeit wiederhergestellt werden. Auch das durfte ich beobachten, dass das möglich ist, dass Gott Leute wieder geschlossen macht, die hurerisch und ehebrecherisch gelebt haben und die deren Persönlichkeit wieder geschlossen wird. Denn ist jemand in Christus Jesus, ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Aber das ist die Frage, ist das wirklich passiert oder habe ich das noch vor mir? Jungfräulichkeit in natürlicher Weise hat schon einen großen Wert im Blick auf geistliche Dinge, aber Jungfräulichkeit in geistlicher Weise ist die eigentliche Voraussetzung für prophetischen Dienst. Das könnte man regelrecht als dritten Punkt hier noch zufügen und ich wage das auch mal zu machen. Ganz unten schreibe ich dazu: Heiligung, Heiligkeit, Jungfräulichkeit. Es gibt verschiedene Worte, die ich dafür benutzen kann. Ich denke, dass das Prinzip dabei verstanden ist, dass Gott alles und in allem sein muss. Und das Zweite, was wir aus diesem Text herauslesen, dass es tatsächlich keinen Unterschied in den Geschlechtern gibt. Für diesen prophetischen Dienst ist das Geschlecht keine Voraussetzung. Also es gibt dort keinen Vorzug des Mannes vor der Frau. Es gibt die klare Anweisung, dass das Lehrersein nicht der Frau zu übertragen ist in der Gemeinde. Ich erlaube der Frau nicht, in der Gemeinde zu lehren, schreibt Paulus. Und ich bin überzeugt, dass das tatsächlich eine Weisung des Geistes Gottes ist. Aber es gibt keine Einschränkung, prophetisch zu reden für eine Frau. Und der Dienst zum Beispiel von jemand wie Joyce Myers ist dann absolut korrekt, wenn es ein prophetischer Dienst ist, und wird an dem Tag zum Unding, wenn es ein Lehrdienst ist. Oder wenn man das als einen Lehrdienst versteht. Joyce Myers ist eine der bekanntesten christlichen Rednerinnen, die jeden Tag auf Bibel-TV zu erleben ist. Und ich erlebe diese Frau als einen Segen. Wer das, was sie sagt, als einen Lehrdienst versteht, wird daran irre werden. Wer das, was sie predigt, aber als prophetisches Wort Gottes aufnimmt, und solange sie selber das als ein prophetisches Wort Gottes sieht, ist das ein Segen für die ganze Gemeinde. Vier Töchter, vier Prophetinnen. Neun Töchter, wenn es nach mehr ginge, neun Prophetinnen. Die Voraussetzung, sage ich, weil Teil meiner Kinder hier ist, ist, dass ihr euch jungfräulich Gott zur Verfügung stellt, dass ihr Das heißt nicht, dass es euch verboten sein wird, jemals zu heiraten, aber dass Gott den allerersten, den zweiten, den dritten und auch den letzten Platz in eurem Leben noch mit hat. Aber nicht den letzten und man hat davor noch irgendjemanden oder etwas anderes. Gott muss den ersten Platz in unserem Leben haben und alles andere sich dem zuordnen. Es gab eine Zeit in unserer Ehe, da habe ich gesagt, ihr könnt tun, was ihr wollt. Das gab nicht nur eine Zeit, sondern es gibt immer wieder mal Zeiten der Prüfung. Die sehe ich als Zeit der Prüfung für mich, nicht für meine Familie. Wenn es so an der Kante ist, im Dienst Gottes zu bleiben oder irgendwo einzuknicken, dass ich gesagt habe, ihr könnt tun, was ihr wollt. Selbst wenn ihr meint, ihr müsst mich verlassen und einen eigenen Weg gehen, ich werde den Weg Gottes nicht verlassen. Das ist für mich eine feste Entscheidung. Selbst wenn Himmel und Erde in Bewegung gesetzt werden, selbst wenn es dem Feind gelingen würde, unsere Ehe oder die Kinder und mich auseinanderzubringen, ich habe mich entschieden, Gottes Weg zu gehen. Das ist gemeint, wenn es heißt, jungfräulich zu leben. Und ich rechne damit, dass Gott uns bewahrt. Familie bewahrt, als Eheleute bewahrt. Ich rechne wirklich damit. Diese Entschiedenheit, vor Gott zu bleiben, ist ein wichtiges Element prophetischen Dienstes. Die dritte Sache in dieser kleinen Geschichte ist, da wo heilige Leute sind, zieht es andere dahin. Sie sind dort mehrere Tage und dann kommt ein Prophet von Judäa herab. Nun sagt man sich, wieso geht er gerade in Caesarea in das Haus des Philippus? Es hat damals, genau wie heute, eine Menge Pensionen gegeben und hätte sich irgendwo einquartieren können. Nein, sage ich an der Stelle, hat ihn die Gewohnheit da gehalten, wo er hingehört. Nämlich in den Stall, zu den Schafen des einen Hirten. Das ist nicht die Frage des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat ihm was gesagt. Aber wo wir hingehen, das ist eine Frage, das muss nicht Gott uns sagen. Ich sage es mal so, wenn ich nach Berlin fahre, dann habe ich nicht das Belieben zu sagen, naja, ich übernachte heute in dem und dem Hotel oder ich gehe in die und die Piepshow oder ich weiß nicht, was man so alles für Ideen haben könnte. Es sei denn, Gott sagt mir, ich soll zu Gläubigen fahren. Der sagt mir das nicht extra. Das ist eine selbstverständliche Gewohnheit, dass ich dort die Gläubigen aufsuche. Wen denn sonst? Ich gehöre in den Stall des Hirten und nicht irgendwo in die Dornsträucher oder in die Felsspalten. Das muss unsere Gewohnheit sein, Gläubige aufzusuchen und im Gegenzug Gläubige zu beherbergen. Es ist die ganze Bibel so voll von dieser Regel zu beherbergen, dass man davon alleine ein zweites Seminar machen könnte. Wirklich. Die Bibel ist voll von Vorbildern und Geboten, einander zu herbergen. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern das Gottesvolk. Es wird uns im Hebräerbrief gesagt, herberget gern, denn dadurch haben etliche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Grundgesetzartikel christlichen Lebens. Wir gehören zusammen oder zueinander. Und wenn du irgendwo hinfährst, such Gläubige, vorneweg, heutzutage ist es leicht im Internet, geh. Wenn ihr in Urlaub fahrt, fahrt nicht in irgendein Hotel, sondern fahrt zu einer Familie, wo ihr Gemeinschaft habt mit Gott. Das kann man suchen, das ist nicht so kompliziert. Blättert statt bei TUI im Katalog in dem christliche Ferienangebote. Wirklich, das ist ein Unterschied. Und das macht sehr viel aus, wie wir also wie unser geistliches Leben wächst oder wie es angefressen wird. Und hier, es ist nicht zufällig, dass hier Prophet zu Prophet kommt. Es ist nicht zufällig, dass ein Mann wie Franz Schade immer wieder hierher kommt. Es gäbe für ihn keinen Grund, hierher zu kommen, wenn es hier nicht Gläubige gäbe. Und ich staune, ich komme aus einem etwas anderen Kulturkreis, muss ich so sagen, als Erzgebirgler. Dort ist das Allgemeingut. Da ist es undenkbar, dass man nicht ständig das Haus für Gläubige aufhat. Hier oben ist das denkbar. Also da kann man das aushalten. Da kann man lieber alleine zu Hause sitzen, als andere zu besuchen oder andere einzuladen. Das ist nicht normal. Es ist normal, dass Gläubige einander begegnen. Und dann offenbart Gott sich. Da kommt Prophet zu Prophetinnen und begegnet dort dem Apostel Paulus und nimmt dessen Gürtel, bindet sich selber Hände und Füße und bezeugt. Ein prophetisches Wort, was gleichzeitig Zeichen ist. Dort gibt er ein Wunderzeichen Und da wird deutlich, dass ein Wunder nicht immer nur was Angenehmes sein muss. Das ist auch ein Wunderzeichen. Als wir dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möge. Ist das gut oder schlecht? Genau das hätte ich hören wollen. Es ist natürlich, dass wir so ein prophetisches Wort als Warnung verstehen und sagen, dann bitte nicht. Das ist das Besondere prophetischer Wahrnehmung. Deswegen ist mir diese Geschichte hier noch so wichtig. Es wird gewarnt und es wird gezeigt. Und es ist dort Paulus überlassen, ob er das als Warnung verstehen will oder ob er das als Bestätigung seines Weges sehen will. Und er sieht es als Bestätigung seines Weges, weil, warum sieht er es nicht als Warnung, sondern als Bestätigung? Weil diese Grundbereitschaft da ist, dass er sein Leben bereit ist hinzugeben. Und diese Grundbereitschaft ist gewachsen auf dem Geist, dem Eindruck seines Geistes, so nenne ich das mal so. An einer anderen Stelle heißt es, gebunden in meinem Geist gehe ich dahin. Und zwar vorneweg schon. Er hat einen Drang in sich, seinen Weg zu gehen, ich sag mal so, wie ein Kranich jetzt eben dahin fliegt, wo sie alle hinfliegen und nicht in die andere Richtung. Und wie ein Storch im Frühjahr hierher fliegt und nicht in Afrika hin und her schaukelt. Und wieder im Herbst wieder zurückzieht und weiß, dass das sein Weg ist. Das kann man von außen nennen, wie man will. Ich sag mal so, das ist die Einsamkeit einer prophetischen Persönlichkeit. Es ist an einem bestimmten Punkt, weiß nur, so wie der Geist Gottes weiß, was in Gott ist, der Geist des Menschen, was in ihm ist. Und Paulus kann zu der Zeit das nur bezeugen, dass er weiß, sein Weg geht nach Jerusalem. Und sein Weg geht hin in die endgültige Verfolgung. Und er hat vorneweg nur solche Zeichen und erst hinterher die Bestätigung. Wie sieht die Bestätigung bei Paulus aus? Genau, das ist diese Situation. Und zwar, nachdem er schon gefangen genommen ist, erscheint der Engel des Herrn ihm im Traum und sagt, so wie du vor mir in Jerusalem gezeugt hast, wirst du von mir auch in Rom zeugen. Erst nachdem er den Weg geht, kriegt er die Bestätigung. Und ihr Lieben, das ist für uns heute genauso. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das wird in der Christenheit viel verkannt, dass man sagt, ja, also wenn ich das machen soll, dann muss Gott mir das aber sagen. Und er sagt das erst, wenn man gegangen ist. Und damit sind wir bei dem Thema. Weißt? Ihr wartet, dass Gott sagt, kommt hier hoch. Wenn ihr kämt, dann würdet ihr wissen, dass er das bestätigt, weil er es dann wirklich bestätigt. Das habe ich selber immer wieder erlebt. Genauso. Als ich hier in diese Gegend kam, hat mein Seelsorger mich gemaßregelt, richtig. Er hat gesagt, hat Gott dich hierher, wann hast du die Weisung Gottes gekriegt, hierher zu kommen? Und ich konnte es ganz klar sagen, ich habe keine Weisung Gottes gekriegt. Aber ich kenne Gott so gut, dass ich weiß, dass er mich hierher geführt hat. Und als ich dieser Führung gefolgt bin, da habe ich hier seine Weisung gekriegt. Als ich mich habe hierher führen lassen, dann hat er ein Jahr später gesagt, du sollst das und das. Dann kam meine Berufung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das können wir hier bei Paulus lernen. Es wird vorneweg ihm das Bild gezeigt und da kann er wirklich sich entscheiden, will er das als eine Warnung sehen und sagt, oh, lieber nicht, dann mache ich meinen großen Bogen rum. Oder sagt er, ja, ich bin bereit, um des Namens Jesu willen sogar dort zu sterben. Und in dem Moment weiß er nicht, ob er dort stirbt. Er rechnet damit. Es war nicht in Gottes Plan, ihn dort sterben zu lassen. Sondern es war Gottes Plan, das Zeugnis des Paulus nach Rom an die politische Schaltzentrale der damaligen Welt zu bringen. Und damit das Zeugnis von Jesus Christus. Paulus hat dem, ich sag das mal so, in dem dort, in dieser Situation, wir sind hier in Kapitel 21, Vers 13, sind wir an der Schaltstelle des christlichen Abendlandes. Könnt ihr euch diesen Vers so fett anstreichen, wie das fetteste in der ganzen Bibel? Apostelgeschichte 21, 13 begründet das, was wir seit fast 2000 Jahren haben, nämlich die Freiheit des Evangeliums von Jesus Christus hier in der ganzen europäischen Welt. Auf diese Bereitschaft des Paulus hin beginnt das Werk Gottes im Blick auf Rom und die Völker der damaligen Welt. Er hat es nur gesehen für Jerusalem. Soweit sieht man das, wenn man irgendwo eingebunden ist, eben nur. Erst als Gott es ihm offenbart und sagt, so wie oder weil du in Jerusalem für meinen Namen gezeugt hast, wirst du das auch in Rom tun. Und mit diesem Zeugnis von Jesus Christus vor der politischen Welt ist dort ein Same gepflanzt worden, der zwar noch versucht wurde, etwa 250 Jahre lang wie immer wieder auszutreten. Auch die nach Nero kommenden Kaiser haben noch massiv versucht, das Christentum dort auszurotten. Aber es war gesät und 370 etwa ist es dann gekippt und wurde mit einem Mal die Religion, die auch politisch unterstützt worden ist. Und bis heute haben wir die Auswirkung dessen.
Bitte, bitte auf.
Und solche Dinge, ihr Lieben, das ist das Entscheidende, dass wir selber diese prophetische Sicht brauchen. Ja, er ist gegangen. Genau das. Und das, ihr Lieben, das ist prophetisches Element, ich sage mal konstruktiv. Das ist ja mal eben nicht ein prophetisches Element, wie wir es ins Allgemein haben, als Warnung für die Ungläubigen, sondern das ist Prophetie in der Gemeinde. Prophetie in der Gemeinde stellt uns, die wir hören, wieder in die Vollverantwortung vor Gott. Wir entscheiden. Und Gott kann darauf aufbauen, was er will, wenn er das kann. Wenn er Leute findet, die sich darauf einlassen. Wirklich. Die Gemeinde Gottes ist damit, das Werk Gottes, nicht die Gemeinde Gottes, das Werk Gottes hängt davon ab, ob sich Menschen dem Willen Gottes unterstellen. Und das ist was ganz Wichtiges. Der Wille Gottes ist immer mehr als das prophetische Wort. Versteht ihr? Der ist immer umfassender. Ein prophetisches Wort kann nur auf fruchtbaren Boden fallen, wenn wir die großen Zusammenhänge Gottes grundsätzlich leben. Weißt du, ein Christ, der das Wort Gottes oder den Willen Gottes an sich nicht kennt, der geht mit diesem prophetischen Wort ganz anders um und sagt, aha, jetzt werde ich gewarnt, bloß weg davon. Paulus sagt, jetzt werde ich gewarnt, bloß hin dahin. Warum? Weil er weiß, weil das da, der darunterliegende Wille Gottes ist, und der ist grundsätzlich, dass wir um des Namens Jesu Willen leiden müssen. Versteht ihr? Das ist das zugrunde liegende. Da hatte da keinen Frieden drüber. Also wenn du weißt, du gehst ins Leiden rein, hast du doch keinen Frieden. Das haben vielleicht Masochisten. Die haben dann Frieden, die haben da Lust dran. Aber das ist ja auch, ich sage mal, das ist ja eine Sache, da geht es um uns. Bei den Dingen Gottes, die sind ja viel weitergehend, da kann ich nicht von vornherein sagen, habe ich Frieden drüber, weil ich es ja nicht kenne. Das ist eine persönliche Geschichte, da brauchen wir Frieden. über Dinge, die uns persönlich betreffen. Aber die Sachen Gottes sind ja immer größer, die fordern uns ja ins Unbekannte heraus. Ja, aber man kann doch nicht sagen, dass Jesus in Gethsemane Frieden hatte, sondern er hat Gnade gekriegt, Kraft gekriegt, er hat Stärkung gekriegt. Aber man kann doch nicht sagen, der hatte Frieden. Es war ein ringender Kampf, im Gegenteil, als er in ringendem Kampf war und sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. Das kann man nicht miteinander vergleichen, das sind verschiedene Ebenen. Hier geht es, wenn man so will, geht es um weltgeschichtliche Ereignisse. Wenn ich davor stehe, das weiß ich doch nicht. Als wir hier oder als ich hier in diese Sache hineingenommen worden bin, die seit 5 Jahren läuft, da hat mir der Geist Gottes ein halbes Jahr lang bezeugt, von Januar bis Ende Mai oder Anfang Juni 2000 oder 2021, wo das damals war. Du gehst auf ein Märtyrium zu. Dein Weg ist Passion. Und an dem Tag, als das dann losging, es war ein herrlicher, strahlender Sommertag. Und ich bin von Nadrense nach Penkun gefahren zum Dienst. Und ich habe eine Traurigkeit auf mir gehabt, wie noch nie in meinem Leben. Und es war nichts. Ich habe gedacht, was ist das bloß? Ich sage, Herr, was ist das? Und wieder das Zeugnis, du gehst auf deine Passion zu. Ich habe dann die Mitarbeiter an dem Vormittag zusammengerufen und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist so eine Last auf mir. So eine Traurigkeit, da finde ich keine Worte für. Und am Nachmittag auf der Baustelle von Schnitzke, weiß ich noch genau, wo das war, kommt der Anruf. Und dann ging diese ganze Geschichte los. Da kann ich nicht sagen, ich habe Frieden. Nein, da ist gefragt, will ich den Weg Gottes gehen, um jeden Preis? Oder weiche ich aus und sage, ihr könnt mich ja alle mal, ich habe ja auch da Angebote gehabt, kannst in Elbingerode, kannst in Serran arbeiten, kannst nur weg da. Natürlich kann man das. Aber wie gesagt, was gefragt ist, sind diese Wege, ob wir bereit sind, über dem prophetischen Wort in seinem Willen zu leben. Und der muss uns bekannt sein. Und Paulus hört hier über diesem prophetischen Wort des Agabus den grundsätzlichen Willen Gottes, nämlich Jesus Christus zu bezeugen. Das ist seine Passion. Seine Passion ist, Jesus, das Wort Gottes festzuhalten gegen jeden Widerstand. Und egal wo. In Ephesus, wo der Tempel, Kult der Diana gestört hat, genau wie in Jerusalem, wo er den Kult des Jahwe gestört hat, der doch wirklich sein Gott war. Versteht ihr? Überall hat er diese Leidenschaft, Jesus Christus zu bezeugen. Und das muss und kann nur unsere einzige und eigene Leidenschaft sein. Und wenn das da ist, dann kann die ganze Welt aufstehen. Dann kann man, wie Luther sagt, und wenn die Welt voll Teufel wäre, so fürchten wir uns nicht so sehr, das Reich muss uns doch bleiben. Denn das hat Gott bezeugt in seinem Wort. Das kann ich voll verstehen. Das muss ich sagen, das kann ich voll verstehen. Aber es darf uns nicht so weit führen. Ich habe sehr früh in meinem Christsein, vielleicht im dritten Jahr, nachdem ich gläubig geworden bin ich auf eine junge Frau gestoßen. Ich war damals gerade nach Linz gezogen. Und in unserem kleinen Hauskreis war eine junge Frau, die war ein paar Jahre älter als ich, die habe ich sehr geachtet. Eine heilige Frau. Unter jungen Leuten ist das ja nicht so häufig. Bis sie eines Tages, da kam man über einen Bibeltext auf das Thema, und da hat sie gesagt, ich will von Gott gar nicht mehr wissen. Also mehr Offenbarung will ich überhaupt nicht haben. Dann habe ich ja noch mehr Verantwortung. Und das will ich nicht. Das hat mich entsetzt. Das hat mir das Herz erstarren lassen. Dass ein Mensch, der Erkenntnis Gottes hat, die für sich selber abschneidet und sagt, ja, nicht noch mehr von Gott zu hören oder ja, nicht noch mehr, dass Gott sich offenbart. Dann erwartet er ja noch mehr von mir. Die hat recht gehabt, die hat recht gehabt. Aber sie hat für sich selber das bekannt und hat gesagt, nee, also da werde ich ja noch einsamer und noch mehr lachen sie über mich. Das will ich nicht. Das ist eine gefährliche Sache. Dann gehen wir in Römer 12. Jetzt kommen wir zu diesem Lehr, also das, was der Geist Gottes uns selber lehrt im Blick auf das prophetische Reden. Das sind hochspannende und wichtige Dinge. Römer 12, das Kapitel der Gnadengaben, und zwar im Blick auf die, man nennt das, was in Römer 12 genannt ist, die sogenannten Dienstgaben, im Gegensatz zu den, was uns in 1. Korinther 12 gesagt wird, die Basisgaben. Also beide sind Charismen, aber für sich selber, um es zu unterscheiden, sind in 1. Korinther 12 die Basisgaben genannt und in Römer 12 die Dienstgaben. In der Militärsprache begegnet in 1. Korinther 12 die Strategie, während Römer 12 die Taktik festlegt. Oder ersten Korinther 12, das, wenn ich es auf eine Frequenz bezeichne, das Spektrum, und Römer 12 die Frequenz. Also in 1. Korinther 12 steht Langwelle, Kurzwelle, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW. Und hier steht Sendernummer 90,5 UKW oder sowas. Ja. Das heißt, das eine bezeichnet die Grundsätze und das andere, wie das ausgeführt wird. Und in Römer 12 geht es um die Ausführung. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung in dem Maß unseres Glaubens oder in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei Lehr, der da lehrt in der Lehre, es sei der da ermahnt, in der Ermahnung mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Da werden Gaben genannt, die sind einfach so auszuüben, also wer lehrt, der lehrt. Und es sind Gaben auszuüben in Entsprechung. Wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Für mich ein wichtiger Punkt, das ist für mich eine Basisgabe, Barmherzigkeit zu üben, ist mir angeboren, mitgegeben. Das sieht so aus, dass es mir schwerer fällt, wenn jemand in Not ist, dem nicht zu helfen, als dem zu helfen. Das ist nicht bei jedem Menschen so. Ja, es gibt viele Menschen, die fürchten sich oder die ekeln sich, wenn andere in Not sind. Bei mir ist es so, mir wird schlecht, wenn ich nicht helfe. Also geht es mir richtig schlecht. Wenn es aber heißt, Barmherzigkeit zu üben mit Freudigkeit, dann heißt, ich übe diese Gabe gottgemäß nur so lange aus, wie ich Freude daran habe. Und das ist enorm wichtig. Denn es gibt so viel Not und Leid um mich herum, dass ich mich damit überfordern würde und dass ich die Freude verliere. Wenn ich die Freude verliere, weil ich ein Übermaß an Barmherzigkeit übe, dann ist es nicht meine Gabe Gottes. Und ich übe diesen Dienst gottgemäß so lange aus, wie mir die Freude dabei bleibt. Und ich sag mal, wie das praktisch aussieht. Jahrelang haben wir jedermann aufgenommen und sind dabei ohne Ende und schamlos ausgenommen worden. Das haben wir auch noch mit Freudigkeit ertragen. Und dann kam ein Typ von Hilfesuchenden, die haben uns nicht nur ausgenommen, das nimmt man auch noch hin, sondern die haben dann darüber hinaus noch mit Dreck geworfen. Also ich sage mal Beispiel, da ist einer, der knackt die Kassen, der knackt die Kollektenbüchsen und zieht hinterher noch, verpisst sich dann, weil er natürlich weiß, dass es kriminell ist, und zieht dann hinterher aber noch über das Werk her und sagt, diese Scheiße dort und so weiter. Und da ist die Freudigkeit weggegangen. Und daraus ist ein Schluss gezogen worden. Solche Typen nie wieder. Die kriegen von uns keine Hilfe. Und man merkt das dann ziemlich schnell, wie die Persönlichkeitsstruktur ist. Und nur so erhalte ich mir die Freudigkeit an der Barmherzigkeit, dass ich die Grenzen dort ziehe, wo eben die Barmherzigkeit überstrapaziert wird. Ja, es ist nicht Gottes Plan, sondern es ist sein genereller Auftrag für mich. Es ist sein Auftrag, Barmherzigkeit zu üben. Und da frage ich nicht her, darf der aufgenommen werden oder nicht, sondern grundsätzlich, wer der Barmherzigkeit bedarf, dem diene ich. Ja, und zwar deswegen nicht, weil sich nicht jeder hier hineingibt. Es passt jeder hierher, der bereit ist, sich da hineinzugeben. Es gibt tausende Leute in Deutschland, die sind bedürftig und die würden das brauchen, aber es nützt ihnen nichts, wenn sie es nicht annehmen. Und von daher begrenzt eben auch meine Tragfähigkeit, und zwar ohne, dass das irgendwo in Richtung Sünde geht, die Möglichkeiten der Barmherzigkeit, nicht beim Lehren. Weißt du, wenn ich diesen Absatz ernst nehme, dann ist es deutlich, dass diese Gnadengaben eben unterschiedlich gewichtet sind. Es sind Dinge, die sind immer zu tun. Und es sind andere, die sind in dem Verhältnis zu tun. Und die Weissagung steht ebenfalls im Verhältnis. Der weissagt im Verhältnis zum Glauben. Wisst ihr, was das bedeutet? In zweierlei Richtung hat es eine Bedeutung. Ich kann nicht mehr weissagen, als ich selber Glauben habe. Ich kann es nicht. Beispiel. Menschensohn, weissage den toten Gebeinen. Gott achtet selber darauf, ob der Prophet in dem Maße seines Glaubens braucht. Er sagt, Menschensohn, werden Sie wohl aufstehen? Und wenn der dann antwortet, nein, denn Tod ist tot, dann kriegt er noch nicht mal mehr den Auftrag zu weissagen. Dann geht's nicht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich habe das diese Tage ja schon mal erwähnt. Wenn wir keinen Glauben haben, dann sollten wir, statt zu sagen, ich habe keinen Glauben, wenigstens sagen, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Das ist eine ehrliche Möglichkeit, die Grenze unseres Glaubens offen zu lassen, wenn schon nicht hinauszuschieben, dann wenigstens aufmachen. So mache ich die Grenze meines Glaubens auf, dass ich nicht ein Wort des Unglaubens spreche, sondern wenigstens bezeuge, dass Gott kann. Ja, denn das macht er. Das macht ja dieser Prophet dort. Er sagt nicht, natürlich werden sie. Das wäre voller Glaube gewesen. Er sagt, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Dann weissage. Er weissagt im Maße des Glaubens oder in Entsprechung zum Glauben. Und es gibt eine zweite Sache, was das Weissagen begrenzt, nämlich das Hören, dass der Glaube der Gegenseite. Es gibt dazu eine Stelle, ich denke im Lukas-Evangelium, vielleicht auch bei Markus. Da heißt es, und Jesus konnte dort, nämlich in Nazareth, keine Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Da werden grundsätzlich die falschen Fragen gestellt. Und deswegen kommen Gläubige zu falschen Antworten. Die Fragen, kann Gott alles? Da denkt man, natürlich muss man sagen, ja. Gott kann alles. Wenn er die Welt geschaffen hat, kann er alles, oder? Er kann nicht alles. Gott kann nicht alles. Und zwar dort, wo er begrenzt wird durch Unglauben. Er könnte alles. wenn ihm Menschen glauben. Aber wenn sie nicht glauben, kann er nicht alles. Ich sag mal, warum das so ist. Weil der Glaube nicht schriftgemäß ist. Denn woran ist wiederum der Glaube gebunden? An das Wort. Es wird Leuten Unsinn eingeredet und gesagt, Gott hilft schon. Und da frage ich, wo steht das in der Schrift? Wo steht in der Schrift, dass einem Weinamputierten ein Bein nachwächst? Es steht nirgends. Und also ist es Unsinn zu sagen, glaube mal Gott, dass der auch abgenommene Beine wieder nachwachsen lässt. Natürlich muss es in der Schrift stehen. Er kann Blindgeborene wieder. Doch. Na klar, gleich haufenweise. Dass die Gelähmten wieder springen. Das ist sowas. Das ist eine Form von Lähmung. Das steht. Oder dass Verkrüppelte geheilt werden. Das steht wirklich. Da müssen wir genau hinhören. Das, also da steht nicht Bein und wenn er sagt, wunderbar. Richtig. Wenn dieser Glaube da ist und es ist ein lebendiger, dann geschieht es auch. Aber genau das steht hier. Dass eben Weissagung gebunden ist an das Maß des Glaubens und zwar sowohl des Weissagenden als auch dessen, der die Weissagung hört. Und ich muss als Prophet aufpassen, ob ich ein Wort von Gott habe, das wirklich auch weitersage. Denn wenn ich es einem Nichtglaubenden sage, wird es ihm zum Gericht. Dann, wenn Gott um seines Namens willen etwas tun will. Nicht auf den Glauben des anderen hin, sondern zur Ehre seines eigenen Namens. Dann hat er eine Chance. Ich sage noch was anderes. Dass der Glaube auch manches Mal schwierig ist, weil wir tatsächlich zu wenig wissen. Ich habe vor Jahren mal ein Wort gehabt an eine Frau, unzweifelhaft ein Wort Gottes, du sollst einen Sohn gebären. Sie soll einen Sohn gebären. Die hat geweint vor Freude und war ein halbes Jahr später schwanger und hat sich einen Jungsnamen ausgesucht und es war ein Mädel. Für die Frau war das kein Problem, außer dass sie bei der Entbindung keinen Mädchennamen hatte und erstmal überlegen musste. Ansonsten war das für die Frau nie ein Problem, für mich auch nicht. Aber es war für andere Leute ein Problem, denen, die davon gehört hatten und gesagt, oh, der Seidler ist ein falscher Prophet. Der hat einen Sohn prophezeit und es ist eine Tochter geworden. Ich habe bei dem Wort nicht notwendigerweise an einen Jungen gedacht, sondern ich habe dort das gesagt als einem Sohn. Vielleicht hätte ich sagen sollen, Kind, ich weiß es nicht, aber ich habe Sohn gesagt. Das wäre eine zweite Deutung, aber ich glaube, dass das wirklich präzise ist, ein Sohn. Und zwar, es ist bei Christus weder Mann noch Frau, Sklave noch Freier, Barbar oder Sküte. Das heißt, in Christus ist der Mensch dasjenige. Das, wo steht das? In Römer 9 oder so, glaube ich. Ja? Also diese Unterschiede, die wir machen, sind bei Gott nicht. Oder ich habe mich hinterher erinnert und habe gesagt, denke dran, dass du kein falsches Zeugnis reden sollst und auch nichts zeigen. Es heißt, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Und da steht eben gerade nicht Söhne und Töchter des Höchsten. Sohn ist wirklich Synonym für Kind. Das ist ganz wichtig, weil sonst Und deswegen bin ich heute mal so froh, dass es ausdrücklich, dass wir auf dem Text sind, wo mal von Prophetinnen die Rede ist. Weil man sonst auf diese abartige Geschichte kommt, die heute ja durch die Christenheit geht, weil dieser Grundsatz nicht verstanden wird, dass die Frage der Geschlechtszuordnung bei Gott, außer wo es ausdrücklich gesagt ist, immer neutral ist, kommt man auf so eine abartigen Ideen wie heute mit diesem Bibel in gerechter Sprache. Ein kranker Schwachsinn. Ich warte immer mal noch auf den Tag, wo man sich dann anspricht mit Liebe Bekloppte und Beklopptinnen. Weil das einfach bekloppt ist, so ein Unsinn, ja, mit dieser geschlechtergerechten Sprache. Gott ist ein gerechter Gott. Und wenn ihr Söhne sagt, meint ihr uns alle als Männer und Frauen. Also, Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Das ist ein ganz praktischer Tipp, wie wir zu Weissagen haben. In der Entsprechung zum Glauben. Zu unserem Glauben. Wie gesagt, ich kann die Grenze meines Glaubens, wenn ich sie schon nicht hinausschieben kann, dann öffnen und sagen, ich weiß es nicht her, aber du weißt es, du hast Vertrauen und insofern gebe ich dir Zeugnis, dass du Glauben hast. Du hast eine Gabe des Glaubens. Und zweitens, Weissagung entspricht auch der Grenze des Glaubens derer, denen ich weissage. Weissage ich Menschen ohne Glauben, ist es ihnen immer zum Gericht. Nächster Text, 1. Korinther 11. Sind wir nämlich gleich nochmal bei der Geschlechtergerechtigkeit. Ein ganz entscheidender Text auch. Geht man zweimal an den Ordnungen Gottes vorbei. Da verstößt man zweimal gegen den Willen Gottes. Erstens, dass man überhaupt einen Unterschied macht, weil es heißt, vor Gott ist das, also lass uns mal diese Stelle raussuchen. Wenn das so wichtig ist, dann müssen wir das uns auch aufschreiben. Meine Kampfbibel liegt hinten. Kann man die mal jemand hergeben? Mein Schwert. Nein, stimmt nicht. Ich habe sie in meinem Waffenrock und den habe ich zu Hause an der Treppengeländer hängen. Dann bin ich also angewiesen auf, dass Melanie mal schnell wieder reinkommt und mal das Stichwort heißt Sküte. Sküte. Skypte. Ja, Sklave oder Freier. Naja, da muss jemand die bedienen. Was? Wo? Kolosser 3,11. Gucken, ob das stimmt. Oder Barbar. Ja, genau. Genau. Nee, aber das ist es, dann ist es das tatsächlich nicht. Was war? Genau, das ist die Stelle. 1. Korinther 14. Nee, muss noch eine geben. Ja, die ist aber ganz publik. Die ganz große, ich habe die ganz große, die umfassende. 1. Korinther 11, Vers 4 und 5. Wer liest uns das? Ab Vers 4. Weiter, also noch zwei Verse. Kann man so sagen. Wobei man das offen lassen darf, ob das wirklich ein Kopftuch zusätzlich ist oder ob die Verhüllung das Haar an sich ist. Aber was unstrittig ist, ist, dass die, und zwar nach neutestamentlicher Ordnung, auch nach neutestamentlicher Ordnung, das lange Haar für die Frau oder zumindest für den Dienst in der Frau verpflichtend ist. Ich sage das mal als Mann, und zwar als Mann, der jahrelang, 15 Jahre lang, in einem der härtesten Gewerbe gearbeitet hat, was es für Männer gibt, im Baugewerbe. Wo man praktisch jeder Frau hinterherpfeift. einen einzigen Unterschied gibt. Es gibt eine Möglichkeit, dass eine Frau Respekt hat, kriegt. Das sind lange Haare. Ehrlich, das sage ich euch nicht aus dem Geistlichen aus, das sage ich euch ganz praktisch von 15-jähriger Beobachtung. Nicht, dass die nicht auch angemacht werden könnte, aber man geht mit einer langhaarigen Frau anders um als mit einer, der die Haare geschnitten sind. Also das kann ich euch 1000%ig so sagen. Nee, diese Empfindung haben auch Frauen. Und zwar, weißt du wie? Wenn es einer Frau richtig scheiße geht, hat die einen fast unwiderstehlichen Zwang, sich die Haare zu kürzen. Das habe ich wiederum von Frauen gelernt. Also ich kenne das von den Männern. Und ich beobachte und höre das seit Jahren von Frauen. Ich kann auf den Seelenzustand einer Frau sofort schließen, wenn sie anfängt, an ihre Haare rumzuschnüppeln oder ersatzweise zu färben oder dort irgendwie dran rumzumachen. Dann ist das der Versuch, das irgendwie von innen nach außen zu kehren. Aber wenn sie nicht abgeschnitten werden. Ich denke, dass nicht gemeint ist dieser kosmetische Schnitt, obwohl der von der Sache her sehr fragwürdig ist. Sagen immer wieder Leute, meine Haare spalten sich, ich muss die schneiden. Dann schneidest du und dann spalten sie sich von dem Schnitt aus nämlich wieder. Eigentlich ist es Unsinn. Das ist der Versuch. Ja, natürlich ist das der Versuch, irgendetwas zu verändern. Das weiß ich. Ja, das ist so. Durch so ein Zwischenstadium, genau so. Ja, das ist so. Mit einem Husch. Ja. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass dieser Zusammenhang, der hier zur Schändung ist, also es ist schändlich für eine Frau. Ich kann euch wirklich auf der Straße rauspicken, die missbrauchten Frauen. An ihrer Frisur. Ich habe heute, also wenn ich heute Ratsuchende habe, ich kann so viel am Äußeren ablesen, was sich innen abgespielt hat, dass Leute dort oft alleine schon denken, dass man ein Prophet ist, wenn man ihnen das auf den Kopf zusagt. Aber es ist das, was die Schrift sagt. Und das ist wahrhaftig. Und deswegen, das sage ich mal den Mädchen vor allem, es ist ein Kampf um eure Haare. Und dieser Kampf, der geht eigentlich um eure Ehre. Es ist der Versuch, euch möglichst früh zu entehren. Und das sind Läuse genauso eine Methode wie Fitze oder die Scheißfarbe, die ich habe und der andere hat viel schönere oder so eine Sachen. Also das ist so entscheidend, dass wir an der Stelle wirklich in der Ordnung Gottes bleiben und uns gegenseitig ermahnen. Ich sage das heute mal so. Ich habe meine Frau mit rappelkurzen Haaren kennengelernt. Und wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich auch damals schon erkennen können, was dahinter steht. Richtig so. Igelhaare. Und es gab eine Zeit, wo sie in der Versuchung stand, die wieder abzuschneiden. Ich habe gesagt, wenn du das machst, ist das für mich ein Trennungsgrund. Und ich meine das ernsthaft, weil sie dann damit bezeugt vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt, dass sie die Macht überhaupt, nämlich ihren Mann, nicht mehr anerkennt. Und dann hätte ich nicht gewartet, was da noch alles draus folgt, denn dann weiß ich im Geist, wenn jemand dort die Unterordnung aufkündigt, was danach kommt, und ich weiß es auch von meiner Position her, dann hätte ich gesagt, okay, an dem Tag trennen wir uns. Nicht hätte ich, habe ich gesagt. Erst ablehnt, genau das. Wenn eine verheiratete Frau die Haare schneidet, dokumentiert sie dort, dass sie nicht sich mehr unter die Autorität ihres Mannes und damit Gottes stellt. Das mag häufig unbewusst geschehen. Ich weiß, dass ich habe jahrelang, weil ich eben aus einer freien Gemeinde stamme, wo das selbstverständlich beachtet wurde. Als Gott mich dann geführt hat, richtig geführt und angewiesen hat, in die evangelische Kirche einzutreten. habe ich gesagt, ich will hier keinen Anstoß geben und ich werde nicht Äußerlichkeiten predigen, wo das Zentrum, wo es um das Zentrum geht, um Jesus Christus. Und ich habe nie auch nur einen Ton darüber gesprochen. Jahrelang, ich habe mehr als 10 Jahre lang nicht ein einziges Mal was dazu gesagt. Ich bin sogar gefragt worden und habe die Antwort verweigert, so dass das nicht als Verweigerung erkennbar war. Ich habe aber darauf verstanden, dass es bei unseren Kindern so und in unserer Familie vorgelebt wird. Und dann haben sich Frauen, die gläubig geworden waren, angeschlossen, ohne zu fragen. Bis eines Tages jemand sagt, warum hast du uns das verheimlicht? Du lädst Schuld auf dich, wenn du nicht die ganze Ordnung Gottes lehrst. Und ich habe das akzeptieren müssen. Und von diesem Tag an, als wir das angefangen haben, auch zu lehren, begann eine Treibjagd von der evangelischen Kirche. Das muss man sich dann auch reinziehen. Und auch das deute ich geistlich. Weil man es ablehnt, Jesus Christus ernst zu nehmen, muss man auch schon den einfachsten natürlichen Ansatz bekämpfen. Solange ich in Gottesdienst nach Gusto, nach meinem Belieben, pflege, dann kann ich auch nicht dulden, wenn jemand an irgendeinem Punkt Gottes Wort ernst nimmt. Und deswegen ist das ein Grund, dagegen grundsätzlich zu rebellieren. Wir haben das niemals auf irgendeine sektiorische Weise gemacht oder auch nur äußerliche, du musst dir aber die Haare lang wachsen lassen. Oder den Männern, du musst dir aber mal die Haare schneiden. Niemals, das kann ich bezeugen. Sondern immer warten, bis Gott selber zu jemandem redet. Aber nicht mehr wie früher, dass ich darüber schweige, sondern dass ich das genauso wie alles andere im Wort Gottes predige. Und es macht einen Unterschied. Und für mich, ich sag mal, der Unterschied für mich liegt darin, im Dienst, ihr erlebt ja auch, dass ich hier zusammen mit Frauen im Dienst bin, aber nur mit Frauen, die an dieser entscheidenden Stelle sich in der Ordnung Gottes bewegen, indem sie damit vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt dokumentieren, sie unterstellen sich ihren Männern. Denn dann hätte ich sowieso ein Problem mit Frauen, die sich ihren Männern nicht unterstellen und würde mit denen zusammen im Dienst sein. Das geht von vornherein nicht. Das sind nicht nur die Haare, aber probiere das mal, was das für einen rasenden Unterschied macht. Der wichtigste Punkt ist bei diesem Abschnitt Vers 10, um der Engel willen. Das heißt, das ist eine Sache, die nicht zuerst hier was mit im Zwischenmenschlichen reguliert, sondern das ist das Zeichen gegenüber der unsichtbaren Welt. Kinder, ich fasse es nicht. Wie viele tausend Ermahnungen braucht ihr noch? Es ist ein Zeugnis gegenüber der unsichtbaren Welt zuerst. Und das ist das entscheidend Wichtige. Dort wird wahrgenommen, ob jemand sich Gott unterstellt oder ob jemand rebelliert gegen seine Ordnung. Und damit sind wir an einem Punkt, entscheidenden Punkt von geistlicher Autorität. Man kann auch so weit sagen. Auch geschoren oder auch ein langhaariger Mann kann weit sagen. Aber das ist eine Frage der Autorität. Ich habe das mit Staunen gesehen. Ich bin ja nur sehr im christlichen Sektor, also sämtlicher Konferenzen, viele Jahre unterwegs gewesen. Und es hat mich sehr tief berührt. Das auf Konferenzen, wo wirklich der Geist Gottes massiv spürbar war, also wo wir wirklich Erfahrungen gemacht haben mit der Kraft Gottes, dass dort Frauen waren, ich habe das mehrmals erlebt, selbst Amerikanerinnen, die ja nur wirklich eine andere Grundverhaltensweisen von Freiheit haben, die dann nach vorne gegangen sind und sich mit einem ein Tüchlein auf den Kopf legen, und für sie war das so wichtig. Frauen, die sich dort bewusst unter die Autorität von Männern in der Gemeinde stellen. Vers 5. Eben. Für die Juden ist es ja bis heute, und da ist es genau umgedreht, die Männer bedecken ihren Kopf mit dieser Kippa, mit diesem Gebetshütchen. Und deswegen, es ist dort die, wie soll ich sagen, eine liturgische Kopfbedeckung. So wie ein Pfarrer heute mit einem Barett rumrennt. Und ich weiß, mein Großvater hatte mal einen Pfarrer angesprochen bei einer Beerdigung und hat gesagt, Bruder, kennen Sie 1. Korinther 11 nicht? Sie lassen hier Ihre Mütze auf, während Sie öffentlich beten. Das ist eine liturgische Kopfbedeckung, hat er gesagt. Der Papst rennt mit einer liturgischen Kopfbedeckung, mit der Mitra rum. Die Kardinäle mit ihrem, weiß nicht, wie das Teil da heißt. Der WK mit seinem Barett. Das machen sie falsch. Eben. Sie unterstellen sich Gott und rebellieren damit gegen Christus, gegen den Gesalbten. Und deswegen Helm ab zum Gebet. Na. Also, das war ein Befehl. Das ist über Jahrhunderte ein Befehl gewesen, gerade in der Armee. Das kennt mein Großvater noch. Das war selbst noch zu Adolfs Zeiten. Es gab, wenn die einen Militärgottesdienst gefeiert haben, den Befehl. Antreten, Helm ab zum Gebet. Das zumindest haben sie damals noch gewusst. Kapp ab, ja. Es ist eine Form des Respekts. Ja, da war das noch klar. Da waren diese einfachen Dinge auch noch so einfach, weil man sie ernst genommen hat. Ist es auch. Ich finde das eine abscheuliche Geschichte. Und da muss ich sagen, dort wusste ich, dass Benjamin, das ist einer, der bei uns im Vorstand war, seinen Respekt vor Gott aufgekündigt hat, als der in den Gottesdienst bei uns kam und hat seine scheiß Basecap nicht abgesetzt. Obwohl er ermahnt worden ist, ist er mit dem Teil da weiter sitzen geblieben. Da weiß ich, dass jemand endgültig die Gemeinschaft verlassen hat und seinen Respekt vor Gott aufgekündigt hat. Wenn das jemand aus Unwissenheit tut, dann kann man den darauf hinweisen, haben wir auch schon gehabt. Enrico war so einer, der nur mit so einer blöden Kappe rumgerannt ist, dann haben wir ihm das gesagt, dann hat er es gemacht, aus Anstand wenigstens. Aber wenn einer darauf besteht, dann ist seine Herzenshaltung verfestigt. Und interessant hier, ein Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt trägt, entehrt sein Haupt und meint dann nicht den Kopf, sondern entehrt sein Haupt, nämlich Christus. Und eine Frau, die unbedeckt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Und es ist nicht ihren Kopf, sondern ihren Mann. Oder unverheiratet ihren Vater. Ihren Vater, wenn sie noch eine Jungfrau ist. Also, wenn sie keinen Mann hat. Dann entehrt sie ihr Haupt, ist ihr Vater. 1. Korinther 13. 2 Seiten weiter. Wer liest uns die Verse 8 und 9? Was heißt das? Außer? Versteht ihr? Das ist das zugrunde liegende. Das ist, hier begegnen wir wieder diesem Prinzip. Es gibt Dinge, die sind oben drauf und es gibt Dinge, die liegen unten drunter. Und so wie, wenn wir das Beispiel vorhin von Paulus nehmen, dann haben wir das Stückwerk, nämlich die Weissagung des Agabus, und das zugrunde liegende, nämlich die Liebe Paulus zu Christus. Es ist diese nicht im Menschen existieren, die von Gott gewirkte und geschenkte Agape. Und demgegenüber ist Weissagung Stückwerk. Ich nenne das immer so situativ. In den Moment hineingesprochen. Das Puzzle im Vergleich zum ganzen Bild. Das kann ein entscheidendes Detail sein. Wir haben als Kinder viel gepuzzelt, von daher weiß ich, wie das manchmal ist. Es fehlt ein besonderes Stück oder man findet das eine nicht und kriegt das andere nicht zusammengesetzt. Und wir haben immer, wenn wir so sehr anspruchsvolle Sachen mit tausend und mehr Teilen gemacht haben, die ja richtig kompliziert war, dann haben wir nach den besonderen Stückchen gesucht. Beim Schiff, wo zum Beispiel der Ansatz des Mastes ist. Oder wo ist da, wo dieses Fähnchen ist. Oder wo dieses Besondere. Und dann konnte man sich orientieren, wie was zusammengehört. Und andere konnte man nur noch nach den Formen dazu ordnen. Ja, da hast du gar keinen Farbunterschied gefunden. Ich erinnere mich mal an ein Bild, da war so ein grauer Himmel. Der hatte so eine gleiche Farbe, dass wir nichts visuell unterscheiden konnten, sondern immer nur genau, was welches Teil passt zu welchem. Weissagung ist stückhaft, ist begrenzt. Das hilft, ihr Lieben, das hilft, wenn wir demütige Leute sind. Wenn wir aber hochmütige Leute sind, dann ist der Versuch, dass wir das, was die Stücken ergänzen soll, dann aus unserem eigenen Herzen hervorbringen. Da ist ein klassisches Beispiel Bileam. Bileam, dieser Prophet, der von den Heiden König gedingt wurde, um Israel zu verfluchen. Er kann nichts anderes sagen bei seiner Weissagung, als was Gott ihm sagt. Und das war kein Fluch, sondern es war Segen. Aber dann hat er aus seinem eigenen Herzen, aus seinem eigenen bösen Herzen, Ratschläge zusätzlich gegeben. Er hat dann dem König Balak gesagt, ich kann nicht verfluchen, wenn Gott segnen will. Aber wenn du dir das Volk trotzdem schwächen willst, dann mach Folgendes. Schick deine Mädchen ihnen hin als Partner und versucht, ihre Mädchen zu kriegen, dass er die heiratet. Und dann wird sich das vermischen, dann werden eure Götter bei denen da so einfließen und deren Entschiedene kriegt ihr rausgezogen. Ihr Lieben, wisst ihr das, dass bis heute eine absolut entscheidende Art, die Gemeinde Gottes zu schwächen, die ist, dass man die gläubigen jungen Frauen rausholt und an diese Stelle ungläubige Frauen einfließen lässt. Hallo Mädchens, ihr seid in besonderer Weise gefragt. Wisst ihr, dass das eine entscheidende Strategie bis auf den heutigen Tag ist, euch aus der Gemeinde Gottes heraus an ungläubige Partner oder an halbherzige Glaubende zu vermitteln und stattdessen den Männern im Volk Gottes und damit den Männern im Volk Gottes die gläubigen Frauen zu entziehen und die wiederum auf Halbgläubige oder Ungläubige anzusetzen. Das ist die wirkungsvollste Methode. Und umgedreht und bohrt da rein. Das wird weggenommen. Also, und es wird nicht nur für den Einzelnen weggenommen, sondern es wird dadurch ein Einbruch in die Gemeinde Gottes gemacht. Also es ist, das ist das Krasseste, was dann das Gericht Gottes über die nächste oder übernächste Generation erst hereinbrechen lässt. Es ist dieses Wort im Propheten Hosea, ich suche die Hurerei und Ehebrecherei eurer Söhne und Töchter nicht an ihnen heim, sondern an euch, weil ihr den Herrn verlassen habt. Wenn jemand sich auf so eine Halbherzigkeit einlässt, da mag er für sich selber immer noch bei Gott zumindest Kontakt halten. Aber bei seinen Kindern und Enkeln bricht dann diese ungläubige Partnerschaft durch. Und das ist das, was mir Not macht, wenn ich meine eigenen Töchter zu begleiten habe, weil man als Jugendlicher einfach dafür den Blick nicht hat, gerade wenn man aus einer gläubigen Familie kommt. Man denkt, das muss alles so sein und das geht automatisch so. Man ahnt noch nicht, was für ein Maß an Hingabe und Entschiedenheit es braucht, in der Familie in der Nähe Jesu zu halten. Das ahnt man einfach ja nicht, sondern man hält es für normal. Dass man sich dann oder dass man dann in dieser Gefährdung steht, jemand zu nehmen, der nur halbherzig ist, das ist sowas von gefährlich, um dann deren Kinder willen. Wenn ich von beiden Seiten mit Herzensentschluss bei Gott geblieben bin. Ja, dann ist es fast nicht mehr auszuhalten. Dann, 1. Korinther 14, dieses Kapitel, wenn man so will, ist das eigentliche Kapitel der Weissagung. Es gibt kein Kapitel in der Bibel, wo so viel über prophetisches Reden oder Weissagung gesprochen wird wie in diesem. Wer also was lernen will, liest 1. Korinther 14, bis es in seinem Herzen lebendig geworden ist. Und da ist ein Grundsatz von Weissagung, und zwar von neutestamentlicher Weissagung. Und an der Stelle sage ich, unterscheidet sie sich von alttestamentlicher. Alttestamentliche Weissagung ist Botschaft auf Christus hin. Und das bedeutet Buße, Umkehr. Neutestamentliche Weissagung ist Botschaft von Christus her. Und das bedeutet Ermahnung, Auferbauung, Tröstung. Neutestamentliche Weissagung ist nicht Feuer und Schwert, sondern Öl und Wein. Alttestamentliche Weissagung ist: Und Gott wird alle diese Plagen auf euch bringen. Neutestamentliche Weissagung ist: Gott tröste und bewahre eure Herzen. Das weiß mancher wahrscheinlich auch nicht. Das ist das, was Franz Jade gestern gesagt hat. Ich kann nicht als Mann Gottes richten und sagen, weil du und deswegen und so weiter. Sondern es ist der Dienst der Zurechtbringung. Es ist das klare Wort. Ich erinnere mich, dass ich noch jung im Glauben nur auf einem Weg war, Mist zu machen. Ich hatte gar nicht Mist gemacht, aber ich war auf dem Weg, Mist zu machen. Und ich begegnete meinem damaligen Vater im Glauben, ein Mann des Geistes. Und ganz merkwürdigerweise hatte ich mit einmal ein schlechtes Gefühl. Er lief mit einmal vor mir her. Und ich habe mich gefreut, aber komisch war so eine Scheu in mir. Und ich bin dann an ihn ran und habe ihm von hinten so die Augen zugehalten. Und dann guckt er mich an und sagt, du bist auf dem falschen Weg, weißt du das? Ich habe nichts geantwortet, Kopf runter gemacht. Er sagt, du merkst das in deinem Geist, nicht? Der brauchte mir nicht auch sagen, was du da tust, ist gefährlich oder sowas. Er hat mich erinnert an das, was der Geist Gottes mir sagt, nämlich dieses Ungefühl, dieses... Ich hätte es nicht sagen können, was falsch war, außer dass in mir was beunruhigt war. Und das ist Zurechtbringen im Geist der Sanftmut. Das ist ein prophetisches Wort. Das ist prophetischer Dienst. Muss denn dem anderen dann nicht das Wort um die Ohren schlagen? Manchmal hilft das auch. Aber nicht in der Hinsicht, dass jemand Geistliches erfasst. Also, Auferbauung, Ermahnung, Tröstung. Das ist 1. Korinther 14, 3 und 4. Dann Kapitel 14, Vers 22. Daher sind Sprachenreden ein Zeichen für die Ungläubigen, nicht für die Glaubenden. Die Weissagung dagegen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn in der Gemeinde in Sprachen geredet wird, dann ist das für die Gläubigen normal. Für die Ungläubigen ist das ein Schock, was da passiert. Und man weiß, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das heißt, das hat was Übernatürliches. Aber die Weissagung ist nicht für Ungläubige, sondern für Gläubige. Für die Ungläubigen gehört die Predigt des Evangeliums. Nicht das prophetische Wort. Deswegen rennen Ungläubige auch zum Wahrsager und nicht zum Propheten. Deswegen muss, wenn ein Ungläubiger zum Propheten kommt, der ihn auf Jesus hinweisen und nicht sagen, der Herr hat gesprochen. Wie soll der Herr gesprochen haben, wenn der andere den gar nicht als Herrn akzeptiert? Deswegen ist das fragwürdig, wenn in einer Gemeinde einer geht und sagt zum Ungläubigen, der Herr hat mir gezeigt, dass... Ich sag mal, das ist im Wesen falsch, im Ansatz schon falsch. Ich kann nicht sagen, der Herr hat mir gesagt, du sollst das und das machen, wenn der andere ungläubig ist, sondern ich kann ihm nur von Jesus erzählen und ihn hinweisen auf ihn und sagen, kehr um. Und wenn du von Gott direkt was, wenn du mit ihm Erfahrung machen willst, dann musst du Jesus als seinen Herrn annehmen. Ja, sage ich dir auch. Siehst du das bei den anderen so ein bisschen? Wenn du selber Erfahrung machen willst, musst du Jesus bitten, dass er Herr in deinem Leben wird und dein Leben ihm anvertrauen, und dann wirst du merken, fängt er an zu reden. Willst du das? Herr Jesus, auf dieses Bekenntnis hin bitten wir dich, dass du sowohl die Schuld von Andreas vergibst, als auch das neue Leben, wonach er sich sehnt, in ihm wachsen lässt. Wir gebieten, dass alles das, was bisher sein Leben geprägt und zerstört und durcheinandergebracht hat, dass es Kraft deines Namens und deiner Autorität abgeschnitten ist von ihm. Ich danke dir, Vater, dass du dieser Sünden nie mehr gedenken willst. Bitte dich, so wie du gleich am ersten Tag sein Herz zu seiner Mutter wieder hingewendet hast, du auch das Herz der Mutter zu ihm wendest. Und dass du ihn segnest und wachsen lässt in diesem neuen Leben. Amen. Das ist das, was deine Mutter hat aufmerken lassen. Darüber haben wir gesprochen. Sie sagt, sie hat es noch nie erlebt, dass du sie um Entschuldigung gebeten hast. Und wie das kommt. Ach Herr, ich preise dich. Gottes Wirken unter uns. Das ist doch Gott. Eigentlich können wir aufhören. Mehr brauchen wir nicht, als dass Gott unter uns wirkt. 1. Thessalonicher 5,20, Weissagung verachtet nicht. Offenbarung 1,3, glückselig der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Und ein entscheidender Vers, der bis auf den heutigen Tag mein Leben hält. Offenbarung 19, Vers 10. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Deswegen werden wir aufgefordert, alle zu weissagen. Denn wer den Geist der Weissagung hat, zu dem oder in dem bezeugt sich Jesus als Herr. Es gibt in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt, nicht eine zweite Sache, die so wichtig ist für ein Christenleben, als den Geist der Weissagung. Das, ihr Lieben, unterscheidet uns hier von den Gläubigen in den Dörfern rundum. Es ist dieses sich ausstrecken, es ist dieses Ernstnehmen des Wortes Gottes, und zwar nicht als traditionelle Größe, an die man sich hängt, sondern als etwas absolut Entscheidendes in unserem und für unser Leben. Danach lasst uns ausstrecken, darin lasst uns wandeln, lasst uns leben. Dazu segne uns, Vater, in dem heiligen Namen Jesu Christi. Amen.